HR Info Wirtschaft
mit Alexander Schmidt. Auch 10 Jahre nach der weltweiten Finanzkrise geht es den deutschen Banken nicht gut. Sie verdienen zu wenig, es gibt zu viele von ihnen. Gleichzeitig verändert sich ihr Spielfeld radikal. Jetzt drängen die großen Internetkonzerne ins Bankgeschäft. Diese Bedrohung hat Bewegung ins Spiel gebracht. Die Bundesregierung macht neue Vorschläge zu einem europäischen Bankenmarkt. Wie steht es um die Banken? Braucht es große Zusammenschlüsse? Was fehlt noch in Europa? Im Schnitt müssen Sparkassen, Genossenschafts- oder Privatbanken hierzulande 75 Cent ausgeben, um 1 Euro zu verdienen. In Schweden sind es nur 50 Cent, in anderen Ländern ist es ähnlich. Es herrscht ein harter Wettbewerb auf dem deutschen Finanzmarkt. Die insgesamt rund 1600 Institute unterbieten sich, wo sie nur können. Wo stehen wir 10 Jahre nach der Finanzkrise? Jan-Peter Kranen, Professor für Kreditwirtschaft und Finanzierung an der Goethe-Uni Frankfurt und Direktor des Center for Financial Studies.
Ich denke, 10 Jahre nach der Finanzkrise steht die europäische Bankenindustrie einerseits gestärkt da. Sie hat sich durch die Anstrengungen der Regulierungsarbeit in Europa mit mehr Kapital ausgestattet. Sie ist mehr vorbereitet darauf, in einer Problemsituation sich aus dem Geschäft zurückzuziehen. Sie ist wesentlich intensiver beaufsichtigt, als das früher der Fall war. Es gibt neue Institutionen, die sich mit der potenziellen Abwicklung von Instituten im Krisenfall beschäftigen. Also all diese Teilaspekte eines stabilen Finanzsystems sind heute sehr viel besser erfüllt und gegeben als vor der Finanzkrise. Aber auf der anderen Seite muss man einschränkend sagen, wir sind immer noch nicht in einem Zustand, von dem man sagen würde, jetzt ist all diese Regulierungsarbeit umgesetzt und wir können aufbrechen zu neuen Ufern.
Ein zentrales Problem der Banken sind nach wie vor die geringen Erträge und die reflexhafte Reaktion. Die EZB mit ihren Nullzinsen sei daran maßgeblich schuld. Warum sind die deutschen Banken so abhängig von diesen Zinsgeschäften?
Nun, ich denke, man kann durchaus die Frage aufwerfen, ob es die EZB mit ihrer Zinspolitik ist, die die bescheidene, wenn nicht sogar schlechte Gewinnsituation der Banken zu verantworten hat. Ich glaube eher, Banken sind an und für sich gar nicht von der Zinspolitik der Zentralbank abhängig in ihrem Ertragsgeschehen. Warum? Weil sie von der Differenz zweier Marktzinssätze leben. Auf der einen Seite versuchen sie, Spareinlagen anzuziehen. Dafür gibt es am Finanzmarkt den Spareinlagenzins. Das ist ein Wettbewerbsergebnis. Und auf der anderen Seite geben sie Kredite und dafür bildet sich am Markt der Kreditzins, der gerade eben gilt. Die Differenz dieser beiden Zinsen, ein niedriger Sparzins, ein hoher Kreditzins, ist das, was an Erträgen aus dem Normalgeschäft der Banken übrig bleibt. Und diese beiden Sätze, da sie beides im Wettbewerb gesetzt werden, sind in ihrer Differenz, in der Differenz dieser beiden Sätze nicht von der Zentralbank beeinflusst. Das Niveau dieser Zinssätze, also haben wir einen niedrigen oder höheren Sparzins und einen entsprechend niedrigen oder höheren Kreditzins, dieses Niveau wird natürlich beeinflusst von der Zentralbank, aber nicht die Differenz. Und um die geht es bei den Banken.
Aber man sagte, die deutschen Banken seien besonders davon abhängig von diesen Zinsgeschäften. Andere europäische Banken schlagen sich besser. Woran liegt es? Haben die ein anderes Geschäftsmodell? Sind die vielleicht spezialisierter und die deutschen Banken zu sehr Universalbanken, also universale Anbieter von ganz vielen Dienstleistungen?
Also ich denke, in Deutschland ist es lange Jahre üblich gewesen, die meisten Finanzdienstleistungen, die jedenfalls im Bereich der Haushalte angeboten werden, also Sparleistungen und Kleinkreditleistungen und so weiter, weitgehend umsonst anzubieten, ohne irgendwelche Kosten. Also wir sind alle groß geworden mit der Vorstellung, ein Konto zu unterhalten, am Zahlungsverkehr teilzunehmen, Überweisungen zu tätigen, das kostet alles nichts. Auch Bargeldnutzung ist in Deutschland weitgehend umsonst, wird als so eine Art Bürgerrecht sogar auch angesehen. In Wirklichkeit ist das Bereitstellen von Bargeld, das Durchführen von Überweisungen eine sehr teure Aktivität, für die die Banken viel Geld bezahlen. Da sie das von den Kunden nicht reinholen, holen sie das von anderen. Geschäften und das nennt man eine Quersubventionierung und die ist in Deutschland eben sehr verbreitet. Das ändert sich jetzt ein bisschen, weil wir jetzt auch langsam Gebühren für Bankdienstleistungen bekommen, aber wir sind noch weit davon entfernt, die Gebühren zu nehmen, die etwa in den Vereinigten Staaten gang und gäbe sind.
Sagt der Frankfurter Finanzwissenschaftler Jan-Peter Kranen, mit dem wir später noch einmal reden. Verlangen die Banken wegen des harten Wettbewerbs also zu wenig für ihre Dienstleistungen? Carola von Schmetto, Deutschlandchefin der britischen Großbank HSBC, sagte auf der Euro Finance Week in Frankfurt:
In Deutschland sind die Kunden verwöhnt. Wir haben sie zu einer Kostenlosmentalität erzogen. In den letzten Jahren, denken Sie mal an Firmenkunden, der Kredit ist nicht risikogerecht bepreist. Und wenn wir über das kostenlose Girokonto beim Privatkunden nachdenken, das sind schon so Dinge, die jetzt schwer sind nachzuholen. Wir haben das über Treasury-Erlöse in der Vergangenheit subventioniert. Das sollten wir schon sagen, das geht jetzt nicht nur um Niedrigzinsumfeld, das ist schon auch eine Besonderheit des deutschen Marktes.
Sowohl die Privat- als auch die Firmenkunden bekommen also Leistungen unter Preis geboten. Das bestätigt auch Uwe Fröhlich, Chef der DZ-Bank in Frankfurt.
Auf der Firmenkundenseite sind wir tatsächlich oder laufen Gefahr, dass angesichts der bevorstehenden konjunkturellen Abkühlung Geschäfte derzeit gemacht werden, die unter Margen und Risikogesichtspunkten vielleicht nicht mehr auskömmlich kalkuliert sind. Das ist tatsächlich das Ergebnis der Situation, dass alle Banken wachsen wollen, insbesondere im Firmenkundengeschäft. Und da wird es genau die Herausforderung sein, die nächsten Jahre möglichst unfallfrei auch als Bank dort sich fair zu verhalten. Wir sind ganz klar auf der Firmenkundenseite auf einem Käufermarkt.
In der Folge geraten die Erträge der Banken zusätzlich unter Druck, weil jeder das Geschäft machen bzw. verhindern will, dass es der andere, der Wettbewerber, macht. Felix Hufeld, Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
Deutsche Banken verdienen zu wenig Geld. Was heißt das konkret? Das bedeutet insbesondere, dass dann, wenn es besonders darauf ankommen könnte, nämlich die Bilanzen mit mehr Eigenkapital zu stärken, etwa weil die Konjunktur schwächelt, weil mehr Ausfälle zu befürchten sind, weil die Risikokosten steigen, braucht eine Bank mehr Kapital, dann eine sehr schwache Fähigkeit hat, dieses Kapital aus eigener Profitabilität heraus zu generieren. Das macht uns Sorgen als Aufseher.
Die BaFin beaufsichtigt mehr als 1.700 Banken und hunderte Finanzdienstleister hierzulande, hat einen guten Einblick, was den Instituten Probleme bereitet. Der oberste Aufseher Hufeld mahnt deshalb:
Im Moment geht es darum, wetterfest werden, sich gegen eventuelle Abschwünge und konjunkturelle Abschwünge zu wappnen und einfach in der Lage sein, auch stürmische Zeiten, die wir in den letzten 8 Jahren nicht hatten. Wir hatten extraordinär gute konjunkturelle Bedingungen. Und wenn wir in diesen Zeiten nur eine Rentabilität der Banken von 3-4% gesehen haben, ist das schlicht zu wenig.
Was wären also jetzt die dringendsten Schritte, um die Banken wetterfest zu machen, sie in eine bessere Situation zu bringen? Jan-Peter Kranen, Finanzwissenschaftler an der Goethe-Universität Frankfurt und Direktor des Center for Financial Studies.
Ja, ich denke, es verbreitet sich der Eindruck, dass ein Weiter-so im Bankenbereich keine wesentliche Besserung der Situation bringt. Und was heißt Besserung? Wir haben einen Finanzsektor, einen Bankensektor, der insgesamt sehr groß ist, der sehr viele Menschen beschäftigt, der sehr viele Einzelinstitute umfasst und dennoch die Ertragslage dabei sehr bescheiden, um nicht zu sagen sehr gering sein lässt, mit den damit zusammenhängenden Risiken. Es kann durchaus sein, dass die geschlechte Ertragslage dazu führt, dass die Unternehmen, also die Banken und Sparkassen und Genossenschaften nicht genügend eigenes Kapital bilden können, um auch wirklich widerstandsfähig zu sein. Was sich daraus ergibt als Folgerung ist, wir müssen anerkennen, dass der Bankensektor, so wie er jetzt in Deutschland aufgestellt ist, wesentlich zu groß ist. Es gibt ja zusätzlich die Entwicklung, dass aus dem Bereich der Technologieunternehmen, der großen internationalen Technologieunternehmen, zunehmend Finanzprodukte angeboten werden und die Firmen hier in einen Markt hineindrängen, wo sie unseren Bankensektor enorm bedrohen werden. Ja, eine echte europäische oder gar eine deutsche Antwort auf das, was Amazon, Google oder Facebook, um nur 3 Anbieter zu nennen, dazu die ganzen Fintechs, die erfolgreich sind, heute anbieten oder bald anbieten können, gibt es nicht. Ja, es gibt keine echte Verteidigung sozusagen. Die Strategie der europäischen und der deutschen Banken muss ein geordnetes und sinnvolles Schrumpfen sein. Und dieser Prozess hat noch nicht begonnen.
Wie muss man sich diesen Prozess vorstellen? Man wird weiter Filialen schließen, Menschen entlassen, man wird möglicherweise sich zusammenschließen oder wie könnte das ablaufen?
Da sind jetzt viele Modelle denkbar. Es hat sicherlich in Deutschland vor allem mit politischem Gestaltungswillen zu tun, denn das deutsche Finanzsystem ist ganz überwiegend ein staatliches Finanzsystem. Privatbanken machen hier nur einen kleinen, vergleichsweise kleinen Geschäftsanteil aus. Also richtet sich der Blick auf die Politik, wie weit sie bereit ist, den Teil des Bankensektors, der unter ihrer Kontrolle ist, in einen europäischen Wettbewerb zu entlassen, sage ich mal, und damit die Tür zu öffnen für einerseits das, was wir mit Konsolidierung bezeichnen, also Zusammenschluss verschiedener Institute, aber eben auch über die sogenannten Säulengrenzen hinweg und, was eigentlich noch wichtiger ist, über die Landesgrenzen hinweg. Ja, wir müssen von der Vorstellung, dass wir Finanzinstitutionen primär national denken, uns verabschieden und zu einer europäischen Entstehung von Einzelinstituten kommen, die dann auf europäischer Ebene miteinander in Wettbewerb stehen. Das wäre ein großer Schritt nach vorne.
Sie meinen zum Beispiel, dass jetzt eine Frankfurter Sparkasse mit einer französischen Credit Lyonnais zusammengehen würde. Das wäre ein Bild der Zukunft.
Ja, also da sind vielschichtige Sachen möglich. Wir denken und reden im Allgemeinen ja nur über Privatbanken, ja, BNP in Frankreich und Commerzbank oder Deutsche Bank hier in Deutschland. Aber natürlich, der öffentlich-rechtliche Sektor ist der eigentliche Kern unseres Finanzsystems und der muss sich bewegen, sonst passiert hier in Deutschland wenig.
Wir reden ja in Deutschland in den letzten Jahren viel über nationale Champion, über europäische Champion, um gerade diesen großen amerikanischen, asiatischen Konzernen ein Gegengewicht zu bilden. Wäre das Ihres Erachtens sinnvoll, diese Champions zu kreieren?
Na, ich glaube, wir brauchen sie nicht kreieren, die entstehen von selbst. Ja, wir haben ja schon einige europäische Banken, die sehr starke Präsenz in vielen Ländern entwickeln und auch stark wachsen, die auch sehr aufgeschlossen sind gegenüber der Nutzung von Digitalisierungsentwicklung. Also denken Sie an die ING Bank aus Holland, die auch in Deutschland einen wachsenden Marktanteil hat. Aber auch französische Banken sind sehr stark dabei, sich zu internationalisieren. Deutsche tun das nicht. Also deutsche Banken sind ganz klar auf dem Rückzug. Wir sind ein Importmarkt für Finanzdienstleistungen, wir exportieren praktisch nichts. Und das, was exportiert wird, ist im radikalen Schrumpfkurs. Ich denke da vor allen Dingen an die Deutsche Bank oder an das, was die Commerzbank mal im Ausland hatte oder gerade dabei ist, abzustoßen. Also wir müssen hier einen Aufbruch erzeugen, sonst werden wir ein langsames Verglimmen dieses deutschen Teils des Finanzsektors erleben.
Die Banken versuchen sich gerade neu zu erfinden. Sie haben es gesagt, sie schrumpfen, sie bekommen es mit neuen Konkurrenten wie Apple und Google zu tun. Wie wird dieser Finanzmarkt, den Sie ja schon seit langem beobachten, in vielleicht 10 oder 15 Jahren aussehen? Wie stellen Sie sich denn aktuell vor?
Ich würde mir denken, dass die wichtigsten Namen im Bankensektor bestehen bleiben werden. Die werden überleben, aber in einer anderen Konstellation. Ich glaube, die großen Namen werden europäische Namen sein. Sie werden in vielen Ländern aktiv sein. Die Frage, was für eine Nationalität hat das Institut, wird zurücktreten, weil sie sich bemühen werden, vielfältige Nationalitäten zu haben. Wir werden natürlich eine Präsenz der großen Technologiefirmen sehen. Und das ist die offene Frage. Da weiß ich auch nicht, wie genau ein Szenario in der Zukunft aussehen könnte. Die könnten einzeln auftreten. Sie könnten sich aber auch verbinden mit den bestehenden Instituten. Oder drittens, sie könnten versuchen, große Plattformen zu bilden, auf denen die heutigen Banknamen dann fast wie Apps tätig sind und sozusagen unter Nutzung eines allgemein verfügbaren Datensatzes verschiedene Finanzdienstleistungen anbieten.
Das heißt, der Bankenmarkt in 10, 15 Jahren wird ein ganz anderer sein als heute?
Ich glaube, er wird anders strukturiert sein. Er wird viel mehr auf gemeinsame Datenbasen zugreifen und das, was die Banken obendrauf machen, also ihre Produkte, basieren dann immer auf den gleichen Daten, die anders ausgewertet werden. Und der Konkurrenz ist dann wirklich über die Ausgestaltung von Finanzprodukten, über die Setzung von Konditionen, Und ich denke, da wird also ein anderes Bild abgeben.
Der Banken- und Finanzmarkt wird sich für die Kunden also grundlegend verändern, sagt Professor Jan-Peter Kranen von der Goethe-Uni in Frankfurt. Er wird sich aber auch für die heutigen Anbieter dieser Dienstleistungen grundlegend verändern. Sollten sie in 10 bis 15 Jahren überhaupt noch auf diesem Markt einer Plattformökonomie vertreten sein? Der Vorstandsvorsitzende der staatlichen KfW-Bankengruppe, Günther Bräunig, sagt:
Das Problem ist die Schnittstelle zum Kunden. Und dort sieht man eben, dass sich die Plattformen als Finanzintermediäre zwischen Kunde und Bank schieben. Und wenn sie den direkten Kontakt zum Kunden verlieren, dann hat das auch Auswirkungen auf die Rentabilität. Und insofern müssen sie sich halt überlegen, ob sie selbst mit Plattformangeboten die Kundenschnittstelle betreiben oder sich eben bei den Plattformen positionieren. Das muss jede Bank selbst, glaube ich, herausfinden.
Es geht also um die Frage, ist eine Bank in der Lage, eine eigene Plattform zu betreiben, die so attraktiv ist, dass auch andere Anbieter dazukommen, oder geht sie auf eine bestehende Plattform und ist nur eine von mehreren Anbietern dort?
Es bedeutet zunächst mal, dass man, um Kunden zu gewinnen, über die Plattform sehr preisaggressiv anbieten muss. Deswegen ist ja die größte Verbreitung bei den Plattformen im Bereich der Immobilienfinanzierung, also der privaten Baufinanzierung. Ansonsten sind die Plattformen noch so nicht verbreitet.
Noch sind sie nicht so weit verbreitet, aber das wird sich ändern. In Zeiten, wo dieser Wandel immer schneller geschieht, neue Wettbewerber auftreten und die traditionellen Banken massiv investieren müssen, etwa in ihre meist veralteten IT-Systeme, da gilt es, Kosten einzusparen, auch über Zusammenschlüsse. Zumal die Politik nationale oder europäische Champions fordert, um gegen die großen Konkurrenten aus den USA oder Asien bestehen zu können. Deutsche Bank-Vizechef Karl von Rohr verweist dabei bereits auf einige Fortschritte in seinem Haus.
Wir haben die Berliner Bank konsolidiert, wir haben die Norris Bank konsolidiert, wir haben die Postbank konsolidiert. Wir haben uns entschieden, mit der Commerzbank keine Fusion vorzunehmen. Also insofern, wir sind durchaus zufrieden mit dem, was wir hier konsolidieren können. Ich glaube aber gleichwohl, dass mit 1600 Banken, wenn Sie das vergleichen mit anderen Banken, und ich verstehe schon, dass es sicherlich in anderen Märkten anders sortiert ist, dann sind wir schon, sozusagen haben wir schon zu viele Banken hier.
Zu den ganz großen Anbietern hierzulande gehören neben den privaten auch die genossenschaftlichen Banken und die Sparkassen. Vom sogenannten Drei-Säulen-Modell ist die Rede. Zwischen den Volks- und Raiffeisenbanken und den Sparkassen hatte es zuletzt zumindest regional etwas Bewegung gegeben, wobei DZ-Bank-Chef Uwe Fröhlich das nicht zu sehr betonen möchte.
Ich halte die Kooperation zwischen der Taunus-Sparkasse und der Frankfurter Volksbank über den gemeinsamen Betrieb von Kleinstfilialen im Tageswechsel sozusagen. Und das ist dann tatsächlich auch so, dass sie die Infrastruktur gemeinsam nutzen, aber es ist immer nur die Volksbank da oder nur die Sparkasse. Einen klugen Weg, um im Grunde in der Fläche noch Präsenz zu zeigen und das ein Stück weit auch kostenmäßig vertreten zu können. Ich glaube persönlich nicht, dass es auf absehbare Zeit eine Fusion zwischen einer Sparkasse und einer Volksbank geben wird. Letztendlich muss sich dann eine von beiden entscheiden, in welcher Rechtsform sie aktiv sein möchte. Und ich glaube, eine Sparkasse wird vom Sparkassengesetz gar nicht rausgelassen. Und wir sind vor dem Hintergrund wahrscheinlich auch eher nicht bereit, uns zum öffentlich-rechtlichen Bankgeschäft weiterzuentwickeln, denn wir fühlen uns ausgesprochen wohl in der privatwirtschaftlichen Ecke.
Ein Zusammengehen zwischen den Instituten scheint nicht nur wegen der Rechtsform schwierig. Auch die Vergangenheit, der eigene Anspruch spielen dabei eine Rolle, sagt Deutsche Bank-Vize Karl von Rohr auf der Euro Finance Week an die Adresse der Sparkassen und Volksbanken.
Sagen wir, es ist natürlich immer so ein bisschen, wie man seinen Vorgarten definiert. Ja? Wenn man den eng definiert, dann sozusagen ist man wahrscheinlich mit seinem Vorgarten und den Gartenzwergen da drin zufrieden.
Der Anspruch der Deutschen Bank ist ein anderer, sagt er.
Es ist immer die Frage, wo stehen Sie im Wettbewerb? Und wenn Sie im globalen Wettbewerb stehen, dann haben Sie natürlich auch globale Wettbewerber und mit denen müssen Sie sich auch messen. Und das heißt, wir gucken auf andere Märkte als nur auf den deutschen Markt. Und damit ist für uns schon von Relevanz, ob wir europäisch konsolidieren können, ob man global konsolidieren kann, wobei ich der Meinung bin, dass europäische Konsolidierung besser ist als globale Konsolidierung. Und insofern ist das, ich glaube, wir haben einfach unterschiedliche Sichtweisen auch, die man, oder sozusagen unterschiedliche Ausgangspunkte.
Will heißen, die Deutsche Bank würde im Zweifel eher nach einem europäischen Partner Ausschau halten als nach einem deutschen. Damit wäre die Option eines europäischen Champions auf dem Tisch, der von vielen Politikern schon gefordert wurde und auch unter den Top-Bankern Anhänger hat. HSBC-Deutschland-Chefin Carola von Schmetto.
Wir brauchen aus meiner Sicht einen europäischen Champion. Gerade wenn wir es längerfristig sehen, wem wollen wir die Welt überlassen? Ja, dann sollten wir mal noch mal ein bisschen eine Dekade weiterschauen. Dann ist es, glaube ich, für uns unerlässlich, europäische Champions zu haben, um die Unternehmen eben tatsächlich in die Welt hinaus begleiten zu können. Und darin sehen wir schon, was eigentlich in Europa zu tun ist. Und dafür brauchen wir eben tatsächlich eine Bankenunion. Dafür brauchen wir die grenzüberschreitenden Fusionen. Anders werden wir nicht vorankommen.
Deutsche Unternehmen in alle Welt begleiten, das war einst die Gründungsidee der Deutschen Bank. Dieses Argument wird immer wieder genannt, wenn es darum geht, angesichts der schwachen Ertragslage der Banken größere Einheiten, also größere Banken zu schaffen. DZ-Bank-Chef Uwe Fröhlich überzeugt das nicht.
Für wen wollen wir diese global tätigen, starken europäischen Banken schaffen? Denn derzeit kenne ich kein deutsches Unternehmen, das sich beschwert, dass es das hier in Deutschland derzeit nicht gibt. Von daher ist es sicherlich unter Shareholder-Value-Gesichtspunkt und in der Frage, wie kann man das Geschäftsmodell einer Geschäftsbank weiterentwickeln, eine spannende Frage, ob ich interessante Partner finde, mit denen ich mich gegebenenfalls zusammentun möchte. Nur wenn ich mir die Bankenliste der DAX-Unternehmen anschaue, für die wir übrigens als DZ-Bank auch zur Verfügung stehen, dann sehe ich jede Menge Auslandsbanken. Und fairerweise sind die Großunternehmen in Deutschland schon lange, auch was die Finanzierungsseite angeht, entweder autonom, weil sie selbstständig Kapitalmarkttransaktionen veranstalten, oder sie haben alle Banken dieser Welt an ihrer Seite. Und da befürchte ich auch nicht, dass bei einer potenziellen Krise dann die vermeintlichen Auslandsbanken die Füße hochnehmen. Denn die Unternehmen, diese klassische deutsche Wirtschaft, die nur in Deutschland unterwegs ist, die gibt es ja im Zweifel auch nur noch in Einschränkung. Das heißt, Kunden stellen sich global auf, Banken stellen sich global auf und an der Stelle sind wir in einem funktionierenden System miteinander unterwegs.
Will heißen, deutsche Unternehmen haben bereits eine große Auswahl an in- und ausländischen Banken, die sie finanzieren und beraten. Dazu bedarf es keiner europäischen Champions.
HR Info Wirtschaft.
Europa hat zu viele Banken und die verdienen im weltweiten Maßstab zu wenig. Die Politik ist gefragt, so wie schon einmal nach der Finanzkrise, als strengere Regeln beschlossen wurden, eine gemeinsame Aufsicht und ein Plan, wie einzelne Institute zur Not auch abgewickelt werden können. Was noch fehlt, ist ein einheitlicher europäischer Markt für Banken, sagt Finanzstaatssekretär Jörg Kukies.
Die Europäische Bankenunion ist im Moment viel zu fragmentiert.
Das bestätigt auch Clemens Koch, Finanzmarktexperte der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers.
Im internationalen Vergleich gegenüber den amerikanischen, gegenüber den asiatischen Finanzmärkten fallen die europäischen Finanzmärkte aktuell zurück. Wir brauchen mehr Integration der Finanz- und Kapitalmärkte.
Deshalb hat Finanzminister Olaf Scholz einen Vorschlag unterbreitet, wie die nächsten Schritte einer Bankenunion aussehen könnten. Vor allem die umstrittene gemeinsame Absicherung von Spareinlagen. Also die Frage, wer haftet für das Geld der Sparer, wenn irgendwo in Europa eine Bank pleite geht. Dazu haben die privaten und die genossenschaftlichen Banken sowie die Sparkassen bereits eigene Sicherungssysteme, betont DZ-Bankchef Uwe Fröhlich.
Wenn es der Politik und den Regulatoren gelingt, Institutssicherungssysteme zu erhalten und gegebenenfalls auch für diejenigen, die kein funktionierendes Institutssicherungssystem haben, eine europäische Einlagensicherung, die solidarisch dann miteinander ist, zu schaffen, herzlich willkommen.
Zusätzlich zu den nationalen Einlagensicherungssystemen will Scholz einen europaweiten Fonds gründen. In ihn sollen die Banken jedes Mitgliedslandes einzahlen. Diese Beiträge sollen nicht in einem Gemeinschaftstopf untergehen. Stattdessen wird das Geld auf nationalen Konten angesammelt, um im Bedarfsfall die jeweiligen Einlagensicherungssysteme zu unterstützen. Lutz Diederichs, Deutschlandchef der französischen BNP Paribas.
Das hat natürlich seine Risiken, aber wenn man Europa will, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir nur mit einem einigen Europa eine Chance haben, weltpolitisch, geopolitisch, finanzpolitisch gegen USA und China eine Rolle zu spielen.
Die Wirtschaftsweise und Bonner Finanzwissenschaftlerin Isabel Schnabel sagt,
das ist das, was wir vielleicht auch mehr noch vermitteln müssen, dass es eben nicht so ist, dass der deutsche Sparer für die maroden italienischen Banken zahlt, sondern dass alle etwas zu gewinnen haben, nämlich einen stabilen Währungsraum und dass das unheimlich viel wert ist.
Die Bankenunion steht ganz oben auf der finanzpolitischen Agenda der Europäischen Union. Offen ist jedoch, ob sich Finanzminister Scholz mit diesem Vorschlag bei seinen 18 europäischen Kollegen durchsetzen wird. Wie geht es den Banken? Wie sieht ihre Zukunft aus? Das Thema in hr-info Wirtschaft. Mein Name ist Alexander Schmidt. Wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören wollen als Podcast, dann können Sie das unter hr-info-radio.de.